12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Kirsten Lemke. Die Schlagzeilen. Dresden trauert. Heute vor 50 Jahren starben bei Angriffen der Alliierten etwa 35.000 Menschen. In der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 wurde Dresden von alliierten Bombern fast vollständig zerstört. Etwa 35.000 Menschen kamen in der bis dahin vom Krieg fast verschont gebliebenen Stadt ums Leben. 50 Jahre danach stehen die Gedenkfeiern ganz im Zeichen der Versöhnung. Doch schon im Vorfeld gab es auch Kritik. Die Feierlichkeiten seien zu laut, hieß es. Dazu sagte Dresdens Oberbürgermeister Herbert Wagner im Mitteldeutschen Rundfunk:
Der 50. Jahrestag ist natürlich ein besonderer Jahrestag. Aber wir haben von der Planung, Organisation der Stadt auch ganz bewusst darauf geachtet, dass dieser Tag nicht zu laut wird durch eine Fülle von städtischen Veranstaltungen und durch gar zu laute Veranstaltungen. Das, was die Stadt plant, ist alles dem Charakter des Tages, des Trauerns, des Gedenkens, der Versöhnung gewidmet und hat mit einem Rummel absolut nichts zu tun.
Die Gedenkfeiern haben bereits gestern mit Gottesdiensten und Konzerten begonnen. Heute wurden sie mit einer Kranzniederlegung auf dem Dresdner Heidefriedhof fortgesetzt. Live aus Dresden, Michael Groth.
Bislang blieb Wagner seinen Worten treu. Still war das Gedenken, mit dem die offiziellen Feierlichkeiten am 50. Jahrestag der Bombardierung Dresdens durch britische und amerikanische Bomber am 13. Februar 1945 heute Morgen fortgesetzt wurden. Im Feuersturm starben damals Tausende. Von Historikern wird heute die Zahl 25.000 genannt. 17.000 Opfer wurden auf dem Dresdner Heidefriedhof beigesetzt. 17.000 Menschen, von denen lediglich 6.000 identifiziert werden konnten. Auf dem Heidefriedhof, so ist es Tradition, legen Vertreter der Stadt wie Dresdner am Morgen des 13. Februar Kränze nieder. Heute Morgen wurde Dresdens Oberbürgermeister Wagner unter anderem von den Ministerpräsidenten Biedenkopf und Stolpe begleitet, aber auch vom Herzog von Kent, der hier das britische Königshaus vertritt. Der Herzog wird während des Gedenkgottesdienstes, der am Abend in der Kreuzkirche stattfindet, den Dresdnern die Pläne übergeben, die schließlich zu einer Rekonstruktion des Goldkreuzes der Frauenkirche führen sollen, jenes barocken Meisterwerkes im Zentrum der Stadt, das den Angriffen zum Opfer fiel. Die Mittel für das Kreuz sollen in England gesammelt werden. Im Zeichen der Versöhnung dürfte auch die Rede des Bundespräsidenten stehen. Am Nachmittag wird Roman Herzog vor 2500 geladenen Gästen auf der zentralen Gedenkveranstaltung im Dresdner Kulturpalast sprechen. Die Predigt des Gottesdienstes wird der Bischof von Coventry halten, einer Partnerstadt Dresdens, die im Krieg unter deutschem Bombenterror leiden musste. Nicht erst seit heute wird ja bekräftigt, dass Dresden für Leid und Vernichtung überall steht, im Zweiten Weltkrieg, wie in der Gegenwart, etwa in Sarajevo oder in Grozny. Im Anschluss an den Gottesdienst werden sich die Gäste schweigend zur Ruine der Frauenkirche begeben und, auch dies ist Tradition, dort Kerzen entzünden, damit zurück nach Berlin.
Soweit Michael Groth aus Dresden. Im Hintergrund der Ortszeit werden wir Sie darüber informieren, wie Großbritannien heute über die Zerstörung Dresdens denkt.
Deutschlandradio Berlin, weitere Nachrichten. In der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie ist die Wahrscheinlichkeit weiter gewachsen, dass es zu einem großen Streik kommt. In Rheinland-Pfalz wurde die dritte Tarifrunde nach nur einer Stunde ergebnislos abgebrochen. Auch in diesem Tarifbezirk hatten die Arbeitgeber wiederum kein Angebot vorgelegt. Während die IG Metall 6% mehr Lohn und Gehalt verlangt, wollen die Unternehmen über Lohnforderungen erst reden, wenn es in den Betrieben zu Kostenentlastungen kommt, beispielsweise durch eine Verschiebung der für den Herbst vereinbarten Einführung der 35-Stunden-Woche. Die Gewerkschaft will morgen darüber befinden, ob die Arbeitnehmer in einer Urabstimmung zur Entscheidung über einen Streik aufgerufen werden. Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte ist im vergangenen Jahr weiter stark gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden wuchs der Schuldenstand bei Bund, Ländern und Gemeinden in den ersten 9 Monaten 94 um 10,8% auf insgesamt über 1.570 Milliarden Mark.
In Dresden wird der Bombennacht von 1945 gedacht, die mit einem Schlag die Stadt in ein Trümmerfeld verwandelte. Britische Bomber waren es damals, die bei 3 Luftangriffen etwa 35.000 Menschen töteten. Burkhard Birke in London, wie reagiert man heute in Großbritannien auf die Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag der Zerstörung Dresdens?
Die Gedenkfeiern werden allgemein in einem Ton der Versöhnung charakterisiert, hier in den britischen Medien, in der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen. Was Hiroshima für die Amerikaner bedeutet, Dresden für die Briten, ich glaube, mit dieser Beschreibung hat einer meiner Kollegen, nämlich Jonathan Steele vom Guardian, den Nagel auf den Kopf getroffen, was die Gefühle hier im Lande anbetrifft.
Gibt es denn ein Umdenken in der Bewertung der Vorgänge von damals in den letzten Jahren?
In den verschiedenen Leitartikeln und Berichten und Analysen, die zu diesem Thema jetzt veröffentlicht wurden, ist ganz klar folgende Tendenz festzustellen. Zum einen der Tenor, dass man sagt, im Nachhinein ist es natürlich sehr bedauerlich, dass mit diesem Flächenbombardement in einer Nacht dieses große Leid zugefügt wurde, dass das Elbflorenz zerstört wurde. Aber man sucht natürlich auch immer wieder die Rechtfertigung dadurch, dass man auf die deutschen Bombardements im Krieg gegen England, gegen Städte wie Coventry, London, Liverpool, Manchester hinweist und dass man vor allen Dingen auch darauf hinweist, dass noch im Monat Februar damals nicht weniger als 243 V2 gegen Deutschland abgeschossen wurden. Also es ist eine Mischung aus Bedauern im Nachhinein, aus generell aber auch Infragestellen der Taktik der damaligen Luftwaffe, der gemeinsamen Luftangriffe, ja auch der Amerikaner und Briten gegen Deutschland. Denn im Leitartikel der Times steht heute zum Beispiel, war es wirklich nötig, dass man hier 600.000 deutschen Zivilisten das Leben nahm durch diese großen Flächenbombardements. Aber so vielleicht die Schlusslinie, Krieg war Krieg und Tragödien waren nicht zu vermeiden. Und in dem Sinne war eben auch britisches Bombardement, britische Flächenbombardements waren vielleicht vermeidbar, aber es ist immer schwer, eine Linie zu ziehen, wo man eine Grenze ziehen kann. Und man sollte doch jetzt vor allen Dingen in die Zukunft schauen und in die Gegenwart. Dort, wo ähnliches Leid durch Krieg Menschen zugefügt wird, sollte man versuchen einzuschreiten und verhindern, dass so etwas passiert. Hingewiesen wird vor allen Dingen auch auf die versöhnlichen Töne, die Aktivitäten etwa des Dresden Trust. Das ist ja eine Stiftung, die gegründet wurde, um auch für die Renovierung der Frauenkirche in Dresden Geld zu sammeln. Das ist doch ein Akt der Versöhnung und der Herzog von Kent, das wird hier natürlich auch in den Medien erwähnt, wird ja heute einen Scheck überreichen an Dresden, an die Stadt, sodass man vielleicht keine formelle Entschuldigung für diesen Angriff von offizieller britischer Seite erwarten kann. Krieg war eben Krieg, aber diese Geste soll doch nun eine Geste der Versöhnung und des Vergessens der gemeinsamen Trauer sein.
Nun ist aber vor wenigen Jahren in Großbritannien noch ein Denkmal für Arthur Harris enthüllt worden. Das war der Kommandeur, der damals den Befehl für die Bombardierung gegeben hat. Steht das dann nicht etwa etwas im Widerspruch zu dieser versöhnlichen Haltung?
Genau, die Einweihung des Denkmals von Arthur Harris hatte damals auch in gewisser Weise zu der Initiative des Dresden Trust geführt, weil hier einige Menschen in Großbritannien das Gefühl hatten, dass eben durch die Ehrung jenes Mannes, der ja maßgeblich für die Bombardierung verantwortlich war, das falsche Bild im Ausland entstehen könnte. Natürlich gibt es Leute, die sagen, Arthur Harris hat damals nur seinen Job gemacht und wenn man im Verteidigungsministerium und anderen offiziellen Stellen anruft und nachfragt, wer hat denn eigentlich damals die Verantwortung für das Bombardement von Dresden getragen, dann heißt es, das gemeinsame amerikanisch-britische Luftwaffenoberkommando, Arthur Harris sei nur mit der Durchführung beauftragt worden und auch in den britischen Medien wird immer hingewiesen auf die Verantwortung eigentlich der Regierung von Winston Churchill für die Bombardements im Krieg, sodass man hier die Person Arthur Harris, die nicht unumstritten ist in Großbritannien, auch unter Historikern, zwar nicht den Schutz nimmt, aber eben doch mehr als den Soldaten darstellt, der seine Pflicht getan hat.
Herr Birke, wie sieht es denn aus bei der Bevölkerung? Ist dort die Gedenkfeier in Dresden überhaupt ein Thema?
Vielleicht nicht das Hauptthema, was momentan die Gemüter bewegt, aber natürlich wird es über Fernsehen, über Rundfunk, über die Zeitungen an die Menschen wieder herangetragen. Und es ergibt sich dann natürlich eine etwas gemischte Stimmungslage. Auf der einen Seite sehr viel Verständnis für das Leid der Deutschen, aber auch die Erinnerung an das eigene Leid. Man sollte ja nicht vergessen, dass hier Städte wie London, wie Coventry, wie Liverpool und Manchester, aber auch historische Städte wie Exeter, systematisch von den Deutschen damals bombardiert wurden und auch hier in der englischen Bevölkerung viel Leid angerichtet wurde. Auch daran denkt man natürlich zurzeit in Großbritannien.
Vielen Dank nach London an Burkhard Birke.
Mittagsjournal. Willkommen zur ausführlichen Mittagsinformation von Österreich 1. Redakteur im Studio ist Wolfgang Wittmann und das sind einige der geplanten Themen. Der Landesverteidigungsrat befasst sich mit dem geplanten Kauf eines Radarsystems für das Bundesheer. Kosten 1,3 Milliarden Schilling. Heute Abend ist Opernball. Wir bringen eine ausführliche Vorschau nicht nur zum Streitfall Rollstuhlfahrer am Opernball. Heereshubschrauberskandal auch in Belgien mit hochrangigen Verdächtigen. In Russland ist heute Tag der Armee, einer Armee, die tief in der Krise steckt, nicht erst seit Tschetschenien. Ex-Jugoslawien beendet den Kult um Tito. Das Mausoleum des Partisanenführers und Jugoslawien-Gründers in Belgrad wird abgerissen. In Restjugoslawien schwindet der letzte Rest des seinerzeit massiven und staatstragenden Kultes um Tito. Josip Broz, wie der einstige Partisanenführer und spätere Staatsgründer Jugoslawiens mit bürgerlichem Namen hieß, war zunächst Nationalheld, später selbst inszenierte Legende zu Lebzeiten und nach seinem Tod letztendlich eine makabere Besonderheit. Der Leichnam Titos wurde und wird nämlich in einem prunkvollen Mausoleum aufgebahrt, ähnlich wie in Moskau Lenin und in Peking Mao Zedong. Mit diesem letzten Rest des Tito-Kultes ist jetzt Schluss. Das Mausoleum soll abgerissen werden. Aus Belgrad, Veronika Seyer.
Blumenhaus nennt der Volksmund das Tito-Mausoleum im Belgrader Nobelviertel Dedinje. Seit fast 15 Jahren ruhen dort die sterblichen Überreste des ersten Sohnes der jugoslawischen Völker, Josip Broz. Es ist einsam geworden um den Pavillon mit dem Sarkophag aus weißem Marmor mit den Goldbuchstaben. Ein Gesetzesvorschlag der Bundesregierung sieht jetzt die Umwidmung der Gedenkstätte vor. Radikale Stimmen im Parlament wollen den Marschall gleich in ein Grab auf einem Friedhof übersiedeln. Das hat heftigen Protest der einflussreichen Partisanenorganisation hervorgerufen. Ein Anschlag auf Namen und Werk des früheren jugoslawischen Präsidenten. Die sogenannte Gesellschaft zur Wahrung der Wahrheit über den antifaschistischen Volksbefreiungskampf geht für Tito auf die Barrikaden. So leicht lässt sich die jüngste Geschichte offenbar nicht entsorgen. Dabei sollte ursprünglich nur die Benutzung eines Teils des Museumskomplexes neu geregelt werden. Der jetzige jugoslawische Staatspräsident Zoran Lilic möchte die leerstehende Tito-Residenz, eine Prachtvilla auf dem Gelände des Gedächtnisparks, wieder zu Repräsentationszwecken nutzen. Eben dazu ist eine Gesetzesänderung notwendig, gegen die sich der Partisanenwiderstand wendet. Und die Ultranationalisten wollen am liebsten den ganzen Gebäudekomplex schleifen. Wojciech Szeszl tauchte im Kreis seiner Anhänger mit Schaufel und Spitzhacke vor dem Mausoleum auf. Nach ihrem Willen soll kein Stein auf dem anderen bleiben. Der Park mit dem Mausoleum, der Residenz und einigen Museen liegt normalerweise im Dornröschenschlaf. Zum 100. Geburtstag des Staatsgründers vor 3 Jahren hatte es die letzte offizielle Veranstaltung gegeben, fast verschämt und unbemerkt von der Öffentlichkeit. An jedem Todestag am 4. Mai fährt ein schwarzer Dienst-Mercedes vor. Die Witwe Jovanka legt, flankiert von Sicherheitsbeamten, ein Blumenbouquet auf den weißen Marmor. Sie lebt als Staatsgefangene in einer Villa unweit der Gedächtnisstätte. Das Revolutionsmuseum, das Jagdmuseum, das Billardhaus, die Erinnerungsausstellungen, sie alle tragen Tafeln mit Öffnungszeiten. Besuche sind trotzdem nur nach Anmeldung mit Sondergenehmigung gestattet. Per Gesetz wird die restjugoslawische Regierung die Vergangenheit wohl nicht bewältigen können.
Das Tuch der Geschichte breitet sich also über Jugoslawien-Gründer Marschall Tito. In Frankreich gibt es bei Umweltschützern wieder Plutonium-Alarm. Wieder soll von einer französischen Wiederaufbereitungsanlage eine ganze Schiffsladung des Reaktorbrennstoffs um die halbe Welt nach Japan befördert werden. Nicht auszudenken, wenn das Plutoniumschiff unterginge oder in die Hand von Terroristen fiele. Über die Proteste in Frankreich, Ewart Waroch.
Per einstweiliger gerichtlicher Verfügung war Greenpeace verboten worden, sich dem Transportschiff zu nähern oder den Hafen zu blockieren. Doch auch die angedrohte Strafe von rund 600.000 Schilling konnte die engagierten Umweltschützer nicht davon abhalten, heute in den frühen Morgenstunden aktiv zu werden. Mit ihrem schon legendären Schiff Moby Dick und 4 Schlauchbooten versuchten sie das Anlegen der Pacific Pintail im Hafen von Cherbourg zu verhindern. Nach knapp 30 Minuten mussten sie aufgeben und wurden von der französischen Marine zum Verlassen des Beckens gezwungen. 20 Greenpeace-Aktivisten wurden vorübergehend festgenommen und am Vormittag von der Hafenpolizei einvernommen. Ihr Einsatz könnte nun ein gerichtliches Nachspiel haben. Sie wollen jedoch nicht aufgeben, auch wenn sie das Laden des radioaktiven Abfalls nur verzögern, nicht aber verhindern konnten.
Eineinhalb bis zwei Monate lang soll die nicht nur von Greenpeace als äußerst gefährlich qualifizierte Fracht der Pacific Pintail auf den Meeren von Cherbourg zum japanischen Hafen Mutsu Ogawara gebracht werden. Die genaue Reiseroute ist jedoch nicht bekannt und das hat zumindest zwei Gründe. Gilt es doch auf der einen Seite durch absolute Geheimhaltung weitere Proteste und Behinderungsaktionen durch Umweltschützer zu verhindern, während auf der anderen Seite schon jetzt zahlreiche Staaten es abgelehnt haben, den umstrittenen Transport durch ihre Gewässer zuzulassen.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Patricia Arnold, die Schlagzeilen. Erster Streiktag in Bayern, rund 24.000 Metaller im Ausstand. Das Wetter, Temperatur in Hamburg und Rostock 4 Grad, Hannover 5, Berlin 6, Köln 3, Dresden 6 Grad, Frankfurt am Main 2, Stuttgart 1 und München 4 Grad. Zeitweilige Niederschläge, teils Regen, teils Schnee. Höchsttemperatur 4 bis 8 Grad. Seit der Frühschicht wird in Bayern gestreikt. Etwa 24.000 Metaller sind im Ausstand. Vor allem betroffen sind Betriebe im Raum Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg. Ein Bericht von Klaus Boffo.
Bei Siemens in Nürnberg, bei MAN in Augsburg und bei 20 anderen Betrieben in ganz Bayern überall dasselbe Bild. Seit Beginn der Frühschicht sind die Werkstore dicht.
6 Uhr und das ist der offizielle Streikbeginn hier bei uns in München. Und ich gehe davon aus, dass wir diese Tore nicht früher freigeben, als bis die Arbeitgeber mit uns einen entsprechenden, vernünftigen und akzeptablen Vertrag für die Arbeitnehmer unterschrieben haben.
Die Streikposten, darunter viele Freiwillige aus benachbarten Betrieben, stehen dicht an dicht, nicht nur wegen der Kälte.
Wir rücken einfach ganz dicht zusammen, dass keiner durch kann.
Bei der Kälte ist es ja notwendig.
Eben, genau. Wärmen uns gegenseitig.
Es ist der erste Streik in meinem Leben. Warnstreiks haben wir schon ein paar Mal durchgeführt, aber einen Streik noch nie, weil bekanntlich seit 1954 in Bayern keiner mehr war.
Bei manchen Betrieben sind nur die gewerblichen Mitarbeiter zum Streik aufgerufen, bei anderen auch die Angestellten. Dort wird nur Notdienstpersonal durchgelassen.
Mit dem blauen Stempel hinten leer, so schaut der Ausweis aus. Ja? Und am anderen lasst es nicht durch.
Ja, ist in Ordnung.
In Nürnberg kam es vor dem Werk der Trafo-Union heute Morgen zu Rangeleien, als Streikposten einer Gruppe von Angestellten den Betriebszutritt verweigern wollten. Sie wurden schließlich doch hineingelassen, nachdem ein IG Metall-Funktionär klargestellt hatte, dass in diesem Betrieb die Angestellten nicht zum Streik aufgerufen sind. In München versicherte heute früh der bayerische DGB-Vorsitzende Fritz Schösser den Metallern die Solidarität der anderen 15 DGB-Gewerkschaften.
Diese Auseinandersetzung im Metallbereich ist eine gemeinsame. Es wird keinen Billigmacher bei der Tarifrunde 1995 geben. Da sollen sich die Metallarbeitgeber hinter die Ohren schreiben.
In Baden-Württemberg und in anderen Bundesländern demonstrierten Tausende von Metallern durch befristete Warnstreiks ihre Solidarität mit den Streikenden in Bayern. Am späten Vormittag zog IG Metall-Chef Klaus Zwickel in München eine erste Bilanz.
Der Streik steht. Es gibt keine Streikbrecher. Wir mussten diesen Streik beginnen, weil wir nach wie vor möglichst rasch in regionalen Gesprächen in Bayern den Tarifkonflikt lösen wollen. Wir brauchen aus unserer Sicht nicht die Hilfe und die Vermittlung eines Dritten. Wir bleiben bereit zu Gesprächen hier in Bayern, wenn die Arbeitgeber endlich Lohnerhöhungen statt Minusrunden, Kompromissvorschläge statt Kompensationsforderungen in Aussicht stellen.
Insgesamt hat die IG Metall heute 11.000 Mitglieder in den Streik gerufen, um ihrer Forderung nach 6% mehr Lohn und Gehalt Nachdruck zu verleihen.
Deutschlandradio Berlin.
Der Arbeitskampf in der Metallindustrie ist voll angelaufen. Seit der Frühschicht streiken im Tarifbezirk Bayern 24.000 Metaller. In 22 Betrieben ruht die Arbeit. Aus Solidarität sind Metaller in Baden-Württemberg in einen Warnstreik getreten. Mit dem Arbeitskampf will die IG Metall von den Arbeitgebern im Tarifstreit ein konkretes Angebot erzwingen. Nicht alle Metallarbeitgeber sind aber offenbar mit der Lohnpolitik von Gesamtmetall einverstanden. Zum Beispiel die mittelständischen Unternehmer. Peter Mank von der Vereinigung Mittelständischer Unternehmer, was stört Sie an der Tarifpolitik von Gesamtmetall?
Ja, mich stört vor allen Dingen, dass sich Gesamtmetall total verrannt hat. Die Arbeitgeber stehen vor den Scherben ihrer Tarifpolitik der letzten Jahre. Man hat in 1990 eine Arbeitszeitverkürzung beispielsweise beschlossen, die letzte Stufe dieses Jahr in Kraft treten soll, ohne zu berücksichtigen, dass sich die Zeiten einmal ändern können. Und wir haben eine schwere Krise hinter uns und diese Abschlüsse sind also heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Welches Angebot hätten denn die Arbeitgeber jetzt in der Tarifauseinandersetzung unterbreiten sollen?
Also zunächst erstmal hat Gesamtmetall die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt und den Verhandlungspartner, also die IG Metall auch. Man hat überhaupt keine konkrete Position bezogen. Man hat nur von irgendwelchen Kostenproblemen etwas erzählt, ohne konkret zu sagen, was Sache ist. Und man kann nur in eine Verhandlung reingehen, indem man zunächst erstmal eine konkrete Position auf den Tisch bringt und sagt, wie hoch die Kostenbelastungen genau sind und wie man sich eine Entlastung vorstellt. Und das fehlt.
Und welche konkrete Position hätten denn Gesamtmetall vertreten sollen?
Das Problem ist, dass Gesamtmetall vor der Frage steht, inwieweit diese Flächentarifverträge, die heute also abgeschlossen werden und nahezu bundesweit gültig sind, überhaupt noch eine sinnvolle Funktion haben. Man geht ja mit der großen Gießkanne über die gesamte Metallbranche. Da gibt es große Betriebe und kleine Betriebe in Nord und Süd und Maschinenbaufabriken und Gießereien und andere metallverarbeitende Betriebe und alle werden in einen Topf geworfen. Und damit muss also Schluss sein. Deshalb schlagen wir von der VMU eine innovative Tarifpolitik vor.
Herr Mank, Sie haben auch nicht gesagt, wie viel Prozent mehr Lohn und Gehalt die Arbeitgeber hätten bieten können.
Man kann keine konkrete Lohnzahl anbieten, weil eine konkrete Lohnzahl für einige Betriebe vielleicht denkbar oder tragbar wäre, aber für viele andere, die jetzt gerade aus dem Aufschwung kommen und noch Verluste machen, wäre sie nicht denkbar. Aus diesem Grunde schlagen wir vor, Öffnungsklauseln, dass auf tariflicher Ebene lediglich ein Rahmen vereinbart wird, zum Beispiel von 1-5% und die konkrete Lohnzahl auf betrieblicher Ebene ausgehandelt wird.
Also praktisch, dass eigene Betriebsvereinbarungen getroffen werden, ähnlich wie es VW macht.
Richtig, genau. Denn VW, das ist ein sehr gutes Beispiel, hat ja auch sich abgekoppelt von der allgemeinen Entwicklung, weil sie natürlich ganz massive Probleme hatten, Absatzprobleme und Kostenprobleme in erster Linie, und hat, um 25.000 bis 30.000 Arbeitsplätze zu retten, ein individuelles Arbeitszeitmodell mit deutlichen Reduzierungen für die Entlohnung umgesetzt.
Was bedeutet nun der Streik für die kleinen und mittelständischen Unternehmen?
Dieser Streik ist jetzt also, wie er im Moment angelaufen ist, für den Mittelstand noch nicht so bedrohlich, abgesehen von den Firmen, die also direkt betroffen sind natürlich. Mittelfristig besteht natürlich die Gefahr, dass die Großindustrie so viel Druck macht, und Herr von Dieren von Siemens hat das ja gestern schon angedeutet, mit Aussperrungen und ähnlichem Blödsinn, dass also dann wieder Lohnabschlüsse vereinbart werden unter dem Druck der Umstände, die für uns Mittelständler natürlich viel zu hoch sind und, wie gesagt, der differenzierten Wirtschaftssituation nicht gerecht werden. Mitarbeiter und Unternehmen sind aufeinander angewiesen und müssen kooperativ und vernünftig zusammenarbeiten, und alles andere ist also einfach der Situation nicht angemessen.
Das war ein Gespräch mit Peter Mank von der Vereinigung Mittelständischer Unternehmer.